Liebe Gemeinde, diese Woche haben meine Frau und ich ganz für uns alleine den Dreikönigskuchen gegessen. Selten standen die Chancen so gut, König zu werden, 50-50. Und tatsächlich hatte ich nach der zweiten Runde das weiße Figürchen in der Hand, eine kleine Königin. Der Falsche hatte gewonnen. Aber die Freude hielt sich auch ein bisschen in Grenzen. Irgendwie ist es eben nicht dasselbe, wie wenn man in Gemeinschaft mit mehreren diesen Brauch feiern kann. Was mir seit bald einem Jahr am meisten fehlt, ist die ungezwungene Geselligkeit. Mit Familie, mit Freunden, mit nahen Menschen. Und nun steht am Anfang dieses neuen Jahres ein Text, der uns zu einem ausgelassenen Fest mitnimmt, wenn das nicht ein Hoffnungszeichen ist. Was wir als Dreikönigsfest oder Dreikönigstag begehen, feiern unsere ostkirchlichen Schwestern und Brüder als Fest der Epiphanie, der Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Im 4. Jahrhundert begannen die Christen in Ägypten sowohl die Geburt als auch die Taufe Jesu an diesem Tag zu feiern und ebenso den Text zu lesen, den wir heute vor uns haben, nämlich den Bericht von der Hochzeit von Kanaan. Geburt, Taufe, Hochzeit, das sind Ereignisse, die bei einem Menschen noch heute mit einem großen Lebensfest begangen werden. An Epiphanias werden also Geschichten gelesen und erzählt, die daran erinnern, wie es mit Jesus angefangen hat. Und die einen sagten natürlich bei seiner Geburt, da war Gott schon präsent in ihm. Andere betonten die Taufe des 30-jährigen Jesus als Wendepunkt seines Lebens, wo erschien, wer er war und zu welcher Aufgabe er in die Welt gesandt wurde. Und wieder andere erinnerten sich an das erste Wunder, das er wirkte während einer Hochzeitsfeier. Jesus war Gast bei einer Bauernhochzeit in einem kleinen Dorf in Kanaan. Eine halbe Tagreise vom See Tiberias entfernt am Fuß der galiläischen Hügel. Und der Erzähler kommt gleich zur Sache. Der Wein drohte auszugehen. Wenn etwas an einem Fest wie diesem nicht passieren darf, dann ist es das Essen und Trinken ausgehen. Das ist für den Gastgeber eine absolute Blamage, wäre es auch heute noch. Eine Hochzeit ist doch der Moment, um so richtig abzufeiern. Denn was gibt es Schöneres als die Liebe von zwei Menschen, die zusammenfinden, um gemeinsam das Leben zu meistern? Sie machen sich auf eine Reise, die ein Leben lang halten soll. Und niemand hat eine Ahnung, was auf sie wartet. Ich tue es schon. Okay, danke. Das Bild macht sich selbstständig, okay. Niemand hat eine Ahnung, was auf sie wartet. Auf diese jungen Leute. Ich muss mal schnell zurückschalten, damit ich sie nicht verwirre. Darum soll am Tag der Hochzeit die Fülle des Lebens gefeiert werden. Heute sind Beziehungen eine ganz persönliche Angelegenheit. So sehen wir das. Was dabei in den Hintergrund gedrängt wird, ist, dass jede Beziehung in einem Kontext steht. Da sind immer auch Familienmitglieder, Freunde, da sind Nachbarn, da sind Kolleginnen und Kollegen. Wir haben vielleicht die Illusion, dass unsere Entscheidungen nur uns selber etwas angehen. Wir sehen uns als unabhängige Individuen, doch in Wirklichkeit sind wir alle eingebunden in ein Netz von Beziehungen. Das war den Menschen früher wohl noch intensiver bewusst als uns heute. Die Pandemie hat uns das vielleicht wieder vor Augen geführt. Die persönlichen Lebensentscheidungen haben Auswirkungen auf die Menschen unserer Umgebung. Darum waren zu einer Hochzeit alle Bezugspersonen eingeladen. Das war damals natürlich nicht die kleine Schweizer Kernfamilie, das waren ganze Dorfgemeinschaften und alle, die man sonst noch kannte. Maria war eingeladen und Jesus kam auch vorbei mit seinen Anhängern, mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und nun trat offenbar ein, was nicht sein sollte, der Wein ging aus. Vielleicht haben Sie auch einige im Keller stehen. Es gibt nichts Traurigeres als eine leere Flasche Wein. Finden Sie nicht auch? Sie erinnert und erzählt, was einmal da war und nicht mehr ist. Da hilft auch die schöne Etikette nichts mehr. Sie steht für das, was fehlt. Für das, was ausgegangen ist. Der Schriftsteller Martin Walser, er hat einmal Folgendes geschrieben: Was mir fällt ein, was mir fehlt. Das ist auch die Grundlage der Religion, das ist die Grundlage der Sprache, weil wir etwas nicht haben, haben wir Sprache. Wenn wir Gott hätten, hätten wir kein Wort dafür. Nur den Mangel braucht man. Nur für den Mangel braucht man Wörter. Das ist ein Satz, über den man ein bisschen nachdenken muss. Wenn mir etwas fehlt, dann muss ich es einmal gehabt haben. Wenn mir jemand fehlt, dann muss ich diesen Menschen einmal gekannt haben. Oder zumindest von ihm gehört haben. Die Sehnsucht nach Gott, die Frage nach dem großen Geheimnis der Schöpfung und unserer Existenz macht uns nachdenken über Gott. Lässt uns ihn suchen. Diesem Nachdenken, diesem Suchen verleihen wir Sprache. Gott selber aber können wir damit nicht heranschaffen. Walser sagt, als der Fehlende ist Gott da. Aber genügt das für den Glauben? Maria sah den Mangel. Und sie blickte auf ihren Sohn Jesus. Sie spürte, was in ihm schlummert und bisher nicht wirksam geworden war. Und sie sagte zu ihm bloß: Sie haben keinen Wein mehr. In diesen wenigen Worten steckt so viel. Da ist keine Bitte, kein Flehen, nichts Frommes, sondern eine schlichte Feststellung. Und weil sie an die Adresse von Jesus gerichtet ist, sagt sie, ohne es zu sagen, noch viel mehr. Jesus, was tust du für die beiden Liebenden? In diesem schlichten Wort, sie haben keinen Wein mehr, steckt ein so großes Vertrauen. Du, Jesus, kannst verwandeln, was wir nicht können. Ich weiß nicht wie, aber du kannst es. Jesus antwortete, wie so oft, nicht auf das gesprochene Wort, sondern auf das, was im Herzen gedacht worden war. Darum sagte er auch nicht, ja, schade, der Wein ist ausgegangen, vielleicht sollten wir jetzt besser gehen. Er reagiert ungehalten auf die Aufforderung seiner Mutter und weist sie zurück, wie das Söhne und Töchter öfter mal tun, wenn man ihnen etwas sagt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er. Oder vielleicht doch. Nicht der Mensch entscheidet, wann Gott eingreift, sondern Gott allein. Das macht Jesus unmissverständlich deutlich. Und doch braucht es diese Worte Marias, diese Zumutung an ihren Sohn. Maria lässt sich von der herben Zurückweisung ihres Sohnes nicht beeindrucken, sondern sagt den Tischdienern, was immer er euch sagt, das tut. Was dann folgt, haben wir gehört. Es ist das Wunder der Verwandlung. Wasser wird zu Wein. Das Gewöhnliche wird verwandelt zu etwas Edlem. Und in der Folge nimmt das Fest des Lebens seinen Lauf, ohne Unterbruch, ohne dass es von den meisten überhaupt nur bemerkt worden wäre, was da geschehen ist. Bloß die Sensiblen spüren, dass der Wein viel besser ist als jener, der vorher aufgetischt wurde. Warum? Verstehen sie nicht. Die Geschichte ist voller Symbolik, über die viel nachgedacht wurde und über die auch wir heute nachdenken. Außer Maria haben nur die Tischdiener mitbekommen, was geschehen war. Wer könnte mit diesen Tischdienern denn gemeint sein? Sind es nicht vielleicht alle, die auf diesen Jesus vertrauen? Was immer er euch sagt, das tut, hatte Maria gesagt. Und sie taten es. Sie tun, was Jesus sagt. Dafür mussten sie ihm aber erst zuhören. Das sollten auch wir, meint der Evangelist Johannes, hören und tun. Nur so kann die Verwandlung stattfinden. Das Wunder geschieht immer im Kontext des ganz Alltäglichen. Gottes verwandelnde Kraft wirkt mit dem menschlichen Tun zusammen. Und doch bleibt das Wunder wunderbar. Denn die Tischdiener hätten nie zustande gebracht, was Jesus wirkte. Sie konnten es aber ermöglichen, indem sie taten, was Jesus ihnen sagte. Dann aber staunten sie selber, als sie den Wein ausschenkten. Die Gäste sind letztlich die, die das Wunder der Verwandlung empfangen. Und das ist doch interessant. Der Speisemeister erkennt als erster, dass hier außerordentlich guter Wein auf den Tisch kommt. Doch viele Gäste waren wohl schon zu betrunken, um das noch wahrzunehmen. Der Speisemeister kann bloß den Kopf schütteln über diese Verschwendung des Guten. Dieses Verschwenderische an Gutem begegnet uns in den Evangelien, in den Geschichten über Jesus immer und immer wieder. Der Bräutigam hätte diese Rechnung nie bezahlen können. Er wurde unverhofft beschenkt. Mit der Liebe ist es doch auch so. Man kann diese Rechnung nicht bezahlen. Sie wird einem geschenkt. Liebe Gemeinde, was hat uns im vergangenen Jahr am meisten gefehlt? Ihnen. Und was fehlt uns im Blick auf die Zukunft? Es ist wichtig, dass wir dafür Worte finden, für diesen Mangel. Wenn wir auf Jesus vertrauen, der uns als der Abwesende ja auch fehlt, dann lohnt es sich, dem Rat der Maria zu folgen. Was er euch sagt, das tut. Er ist doch bei uns durch sein Wort. Und er ist bei uns durch seinen Geist. Wir können das Wunder der Verwandlung nicht bewirken, aber wir können es ermöglichen. Gott kann durch unser Tun Verwandlung wirken. Die meisten Menschen werden davon nichts mitbekommen. Das war schon immer so. Und doch sind sie dem Wunder ganz nahe. Ja, es dringt in sie ein wie guter Wein, den man genießt, ohne den Winzer zu kennen oder den Weinstock, an dem die Frucht gewachsen ist. Am Ende der Geschichte schreibt der Evangelist Johannes: Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Er ist zu Gast, kommt und geht wieder, aber es folgen ihm Menschen, die an ihn glauben, die mehr von diesem Jesus erfahren wollen, die ihren Lebensstil verändern und ihm folgen. Sie selber werden in Zukunft diejenigen sein, die seine Botschaft und sein Wirken weitertragen. Als Christinnen und Christen glauben wir an die verwandelnde Kraft, die durch Jesus wirkt. Mit dieser Hoffnung schreiten wir in das neue Jahr 2021 nach Christi Geburt. Amen.